Spannend, informativ und kurzweilig. Hier sind eure Vögel-News, präsentiert von Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte.
Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich begrüße Sie heute zu Vögel News, unserem Newsformat der Vogelstimmen, unseres Podcasts für Vogelbegeisterte. Ich bin Dr. Nina Krüger, die Chefredakteurin des Vögelmagazins, und wie jedes Mal bei unserem Newsformat begrüße ich Fabian Kaschinski bei mir. Hallo Fabian, wie geht es dir an diesem trüben Februarmorgen?
Naja, wie es einem halt an so trüben Tagen geht, ne? Es drückt etwas auf die Stimmung, man ist nicht sehr motiviert, aber Arbeit muss man natürlich trotzdem.
Ganz genau. Ich hingegen bin hochmotiviert, denn die Hörerinnen und Hörerzahlen, die uns dieses Jahr bisher erreicht haben in den beiden Episoden, die schon ausgestrahlt sind, sind mehr als vielversprechend und mehr als motivierend. Wir haben nämlich so viele Hörerinnen und Hörer wie nie zuvor. Wir haben in den ersten Tagen des Januars alle Rekorde gesprengt. Wir haben in 3 Tagen so viele Hörerinnen und Hörer gehabt, wie wir sonst in einem ganzen Monat haben. Wir sind begeistert, freuen uns über den regen Zulauf, sind aber auch etwas verwundert. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielleicht irgendwo anders den Tipp bekommen haben, bei uns mal reinzuhören, dann lassen Sie uns doch wissen, wer uns da weiterempfohlen hat. Wir stehen nämlich noch vor einem kleinen Rätsel, aber wir freuen uns trotzdem sehr. Und deswegen machen wir auch jetzt ganz frisch und munter weiter. Fabian, was für News hast du uns heute mitgebracht? Was Gutes, was Schlechtes? Lass uns reingehen.
Naja, allzu gut geht's nicht los. Und die News, die ich habe, die sind auch gar nicht mehr so new, aber trotzdem immer noch relevant genug, dass sie es in dieses Format hier schaffen sollten. Es geht darum, dass erstmals eine in Europa kontinentale Vogelart für ausgestorben erklärt wurde, nämlich der Dünnschnabel-Brachvogel. Seit 1995 hat niemand mehr einen sicher nachweisen können, weder in Brut-, Rast- noch Überwinterungsgebieten, und somit hat dann ein Team um Alex Bond vom National History Museum die Art in einer Studie als ausgestorben deklariert. Nach dem Riesenalk und dem Kanaren-Austernfischer ist der Dünnschnabel-Brachvogel damit die 3. europäische Vogelart, die seit der Neuzeit durch Menschenhand verschwand, und die allererste, die auf dem Festland eigentlich heimisch war. Nach 1995 gab es einige Expeditionen mit dem Ziel, den Dünnschnabel-Brachvogel zu finden, die verliefen allerdings ohne Erfolg. Deswegen hat das Team um Bond alle Museumsexemplare, Fotos, Berichte über den Brachvogel seit dem späten 19. Jahrhundert ausgewertet, um zu schauen, ob es vielleicht nicht doch irgendwo noch einen Nachweis gibt, der relevant wäre, aber leider ist das alles sehr negativ verlaufen. Und damit kam die Studie dann zu dem Ergebnis, dass der Vogel mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,6% als ausgestorben betrachtet werden muss. Man muss jetzt dazu sagen, dass Dünnschnabel-Brachvögel wahrscheinlich nie sehr häufige Vögel waren, und dadurch waren sie aber dann auch umso anfälliger für menschliche Störeinflüsse. Die Art hatte beispielsweise ein sehr ungewöhnliches Zugverhalten, das sie von zentralasiatischen Steppen über den Balkan und Italien nach Nordafrika führte. Und vielleicht hört der ein oder andere es daran schon heraus, der Vogel hat viele Regionen durchquert, in denen Zugvögel intensiv bejagt werden, teilweise bis heute. Und so verwundert es auch nicht, dass viele der Museumsexemplare, die wir heute haben, von italienischen Jägern stammen. Das i-Tüpfelchen auf den Nachteilen, die es für den Vogel so gab, war dann die veränderte Landschaft im Brutgebiet. Dort wurde die Landwirtschaft anders betrieben als zuvor, was ihm wahrlich nicht zugute kam. Und entsprechend haben wir jetzt das vernichtende Ergebnis dieser Studie. Das Einzige, was bleibt, ist ein 1995 aufgenommenes Foto eines Dünnschnabelbrachvogels. Das ist wohl der letzte Beleg, der von dieser Art existiert. Und man kann nur hoffen, dass nicht weitere Arten ihm nachfolgen werden.
Ja, da haben wir tatsächlich eine nicht so erfreuliche News ganz zum Anfang. Passend dazu sind die momentan von allen Seiten eintrudelnden Meldungen, dass ein gewisser Neu-Altpräsidenten-Sprössling sich in Italien an dieser legalen bzw. teilweise auch illegalen Vogeljagd beteiligt, und offensichtlich hat er oder einer seiner Begleiter, da ist man sich noch nicht ganz sicher und versucht sich dann auch damit ein wenig herauszureden, eine äußerst geschützte, streng geschützte Rostgans mit vom Himmel geholt. Was er dazu sagt, beziehungsweise sein doch noch deutlich einflussreicherer Vater, kann sich vielleicht jeder denken, dass diese Praxis unter anderem damit einhergeht, dass Arten verschwinden. Kennen wir auch von einer anderen Art, die zumindest in freier Wildbahn lange als ausgestorben galt, nämlich den Waldrapp. Auch hier sind wieder einige auf ihrem Zug verschwunden. Der ein oder andere ist möglicherweise auch einer etwas locker gehandhabten Flinte zum Opfer gefallen. Äußerst unverständlich. Weitere Informationen beispielsweise zur diesjährigen Herbstmigration und bald natürlich auch zur Frühjahrsmigration der Waldrappe erfahren Sie in dem aktuellen Magazin 2025 und dann natürlich auch in den nachfolgenden. Wir hoffen, dass das für lange Zeit aber die einzige in Kontinentaleuropa ausgestorbene Art bleibt. Unsere Bestrebungen, die Arten hier zu schützen, sind hoffentlich zumindest von so viel Erfolg gekrönt, dass wir nicht allzu viele Arten verlieren, auch wenn sie nicht häufig sind. Das ist ja kein Prädikat, dass sie weniger wichtig wären. Ich komme aber mit etwas positiveren Nachrichten jetzt als nächstes. Und zwar bin ich mal wieder bei der Lernfähigkeit und den kognitiven Fähigkeiten unserer Vögel angelangt. Das ist ja eins meiner absoluten Lieblingsthemen und in fast jeder News-Episode komme ich mit einer neuen Meldung dazu, um die Ecke gebogen für Sie. Diesmal geht es um Meisen und das Lernverhalten. Schon in den 1920er Jahren wurden englische Kohlmeisen dafür berühmt, dass sie innerhalb kürzester Zeit gelernt hatten, wie sie die Foliendeckel von Milchflaschen, die damals noch von Milchmännern an die Haustür geliefert wurden, öffnen konnten, um an die Milch zu gelangen. Zunächst einmal war dies ein Phänomen, was in einer kleinen Ortschaft in England beobachtet wurde, aber schon bald verbreitete sich dieses Verhalten über ganz Europa. Und das ging so rasend schnell, dass die Wissenschaftler sich sicher waren, dass die Vögel dieses Verhalten nicht an unterschiedlichen Orten zufällig gleichzeitig erlernt hatten, sondern dass die Vögel sich voneinander dieses Verhalten abgeschaut haben mussten. Um dieses Verhalten nun genauer zu untersuchen, wurde in neuerer Zeit ein Experiment designt, um zu gucken, wie sich das Lernverhalten von Vögeln noch beschleunigen lassen könnte. Dafür wurde eine trainierte Meise in eine Voliere mit bereits vorhandenen Meisen gesetzt und diese trainierte Meise hatte gelernt, wie sie aus einer speziell konstruierten Box Futter holen konnte und zwar indem sie entweder die rechte oder die linke Tür bediente. Es gab zwei verschiedene Volieren. In eine Voliere wurde eine Meise gesetzt, die gelernt hatte, die linke Tür zu bedienen und in die andere Voliere wurde eine Meise gesetzt, die gelernt hatte, die rechte Tür zu bedienen. Innerhalb kürzester Zeit schauten sich die untrainierten Meisen ab, wie sie an das Futter in der Box kommen konnten. Jetzt kommt aber der Clou. Dann wurden die jeweils auf die linke bzw. rechte Tür trainierten Meisen in die jeweils andere Voliere gesetzt, wo die Box genau umgekehrt funktionierte. Nun mussten sich die bereits vorher trainierten Meisen abgucken von den Meisen, die das Verhalten von der ursprünglich trainierten Meise erlernt hatte, wie sie auf andere Art und Weise die Box öffnen konnten. Und in 80% der Fälle konnten die Meisen in neuer Umgebung innerhalb kürzester Zeit das Verhalten der dort bereits vorhandenen Meisen annehmen. Und zwar in viel kürzerer Zeit, in der die ursprünglich untrainierten Meisen das Verhalten von der trainierten Meise in ihrer ursprünglichen Umgebung erlernt hatten. Wer jetzt einen Knoten im Hirn hat, dem versuche ich das Ganze jetzt noch einmal etwas simpler zu erklären. Kommt also eine trainierte Meise zu Meisen in eine Umgebung, die die Meisen bereits gewöhnt sind, können sie sich das Verhalten zwar abschauen, aber es dauert eine ganze Weile. Wird eine Meise jetzt in eine neue Umgebung gesetzt, in der sie sich überhaupt nicht auskennt, wird dadurch das Lernverhalten sozusagen beschleunigt. Sie lernen viel schneller, sich an das Verhalten der bereits vorhandenen Vögel anzupassen und somit entscheidende Nahrungsvorteile zu sichern. Das heißt, in neuer Umgebung lernen offensichtlich nicht nur wir schneller, sondern auch Vögel wie unsere hier beschriebenen Kohlmeisen, denn das kann entscheidende Vorteile bei der Ressourcennutzung bringen. Wieder ein wunderbares Beispiel dafür, dass Vögel uns gar nicht so unähnlich sind und über erstaunliche geistige und kognitive Leistungen verfügen.
Du hast immer so nette, schöne News und dann komme ich immer mit den Unglücksbotschaften, also irgendwie.
Oh nein. Ja, Fabian, wir haben hier ein bisschen unglückliche Aufteilung. Also ich verspreche, dass ich in der nächsten Ausgabe, wenn hoffen wir zwar nicht, aber es wird vielleicht nicht ausbleiben, wieder etwas traurigere Nachrichten zu verkünden sind, ich das dann das nächste Mal übernehme und du die schöneren Nachrichten übernehmen darfst.
Ja, schauen wir mal. Also ich fange auch wieder jetzt mit einer Hiobsbotschaft an, aber es endet diesmal zumindest nicht so schlimm.
Das ist ja schon mal gut.
Auf der winzigen, abgelegenen Insel Nightingale im südlichen Atlantik ist die einzige Heimat der Dickschnabel-Amatangare. Hat man wahrscheinlich noch nie von gehört, außer man beschäftigt sich mit so exotischen Tieren. Es ist tatsächlich eine der seltensten Vogelarten der Erde. Kanntest du die?
Um ganz ehrlich zu sein, hatte ich von dieser speziellen Art vorher, glaube ich, noch nicht gehört. Das ist immer schwierig zu sagen, ob man die schon mal gehört hat. Man hat ja viele exotische Vogelarten schon mal gehört, aber um ganz ehrlich zu sein, nein.
Ich auch nicht, aber jetzt lernen wir sie alle kennen. Diese Art hat jahrtausende lang da in Frieden auf dieser Insel gelebt, ja, bis wahrscheinlich Menschen Schildläuse dort eingeschleppt haben, die jetzt daran gehen, die Futterpflanzen der Vögel zu vernichten. Die Futterpflanzen dieser Vögel ist eine bestimmte Baumart namens Phylica arborea. Die Vogelart hat einen speziell ausgebildeten Schnabel, damit knacken sie die harten Früchte der Bäume und gelangen dann an die darin befindlichen Samen. Das Problem ist jetzt aber, dass die invasiven Schildläuse nach ihrer Ankunft auf der Insel zahlreiche der Bäume befallen und dadurch sehr geschädigt haben. Hinzu kommt, dass die Insekten überschüssigen Zucker als Honigtau ausscheiden. Das kennt man vielleicht auch von den eigenen Zimmerpflanzen zu Hause, wenn man da mal die Viecher drauf hat. Die sind auch sehr schwer in den Griff zu kriegen. Problem hier bei den Bäumen ist, dass der Honigtau einen Schimmelpilz begünstigt, der die Pflanzen überzieht und sich darauf ausbreitet. Noch prekärer wurde die Lage dann 2019, als durch zwei Stürme etwa 80% des Baumbestands der Insel komplett vernichtet wurden und damit den ohnehin bedrohten Singvögeln die Nahrungsgrundlage quasi entzogen wurde. Verschiedene Behörden und Organisationen haben zum Glück erkannt, dass es jetzt hier Handlungsbedarf gibt, um das Aussterben der Dickschnabel-Amatangare zu verhindern. Neben einer Aufforstung zielt das Projekt jetzt darauf ab, die Schildläuse zu bekämpfen. Anstelle von Gift soll das allerdings mit einer parasitären Wespenart geschehen, die die Schildläuse dazu nutzt, die eigenen Larven aufzuziehen. In den letzten 4 Jahren wurden nun also immer wieder Exemplare der Wespenart auf der Insel freigelassen und das ziemlich erfolgreich. Inzwischen hat sich nämlich ein freilebender Bestand etabliert und bekämpft die Schildläuse, deren Zahl sich bereits beträchtlich dezimiert hat. Die ersten Bäume zeigten 2024, dass sie durchaus in der Lage sind, sich zu erholen. Und gezielte Pflanzungen sorgen ebenfalls dafür, dass sie sich auf der Insel wieder ausbreiten und der Vogel somit seine Nahrungsgrundlage wiedererhält. Das klingt alles sehr positiv, allerdings muss man das alles so ein bisschen dämpfen, denn von den Dickschnabel-Amatangaren leben zwischen 60 und 90 Paaren auf der Insel. Das ist wirklich nicht viel, macht aber den Weltbestand tatsächlich aus. Also muss man da weiter hinterher sein und das Programm vorantreiben. Die Arbeitsgruppe, die sich darum kümmert, ist jedoch sehr zuversichtlich. Hoffen wir das Beste.
Da hoffen wir auf jeden Fall das Beste. Und das ist ja mal wieder ein krasses Beispiel dafür, wie so winzig kleine Veränderungen wie das Einbringen von Schildläusen ein ganzes Ökosystem so nachhaltig verändern und schädigen können, dass ganze Arten davon abhängig sind beziehungsweise davon in eine erhebliche Bedrohungslage geraten. Wir können jetzt nur hoffen, dass das Einbringen dieser, wir nennen sie mal Nützlinge, dieser kleinen Wespen, nicht auch irgendeinen anderen negativen Einfluss auf das Ökosystem hat. Da macht man sich ja immer so ein bisschen Sorgen, dass es sein könnte, dass man immer mit der nächsten noch eingebrachten Art, die da eigentlich gar nicht hingehört, es noch zu einer weiteren Verschlechterung oder Verschlimmerung kommt und vielleicht irgendeine andere dort endemische Art betroffen ist. Aber wir sind jetzt mal genauso zuversichtlich wie die Forschenden und hoffen, dass das einen positiven Ausgang nimmt und die Dickschnabel-Amatangare dadurch fürs Erste gerettet sind. Das wäre wünschenswert. Kommen wir zu meiner nächsten Meldung. Die habe ich eigentlich in der letzten Vögel-News-Ausgabe schon mal erwähnt, nämlich dass Spatzen im Alter mürrischer werden und schlecht gelaunter. Sie werden also zu so alten Grantlern, wie man das ja manchmal von alten Mitmenschen kennt, die mit zunehmendem Lebensalter nicht unbedingt freundlicher und besser gelaunt werden. Gibt natürlich auch ganz andere Beispiele, aber jeder kennt sicherlich diesen Stereotypen. In der jetzt erschienenen Ausgabe 2 2025 finden Sie dazu die ausführlichen News. Diese Untersuchung wurde auf der britischen Insel Lundy gemacht, in der seit 2000 tatsächlich jeder einzelne Haussperling, der dort lebt, vom Ei bis zur Bahre sozusagen, von der Wiege bis zur Bahre, vom Nest bis zur Bahre bekannt ist. Das heißt, man weiß von jedem einzelnen Haussperling, der da vorkommt, wie alt er tatsächlich ist. Und so wurde von 2013 bis 2017 in 1600 Beobachtungen von Sperlingen zwischen 1 und 7 Jahren festgestellt, dass die Anzahl an sozialen Kontakten abnimmt und dass auch die Freundlichkeit der Interaktion deutlich weniger wird, wenn sich diese Sperlinge aus ihrem fortpflanzungsfähigen oder fortpflanzungsteilnehmenden Alter herausbewegen. Sie sehen dann einfach keine große Notwendigkeit mehr, besonders freundlich zu ihren Artgenossen zu sein. Ist etwas kurios und auch ein bisschen witzig, wenn ich ehrlich bin. Lesen Sie es gerne nochmal nach bei uns. Ich könnte mich auch noch drüber amüsieren. Kommen wir aber jetzt zu einem eigentlichen, nicht mehr ganz so erfreulichen Thema. Also siehst du, Fabian, ich habe diesmal auch noch etwas, das nicht ganz so positiv stimmt, wo aber Ihre Mithilfe, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, erforderlich ist. Und zwar kommen wir zu einem engen Verwandten, dem Feldsperling. Der ist ja vielerorts auch als Kulturfolger bekannt und früher in großen Populationsdichten vorgekommen. Jetzt gibt es aber viele Landstriche, in denen der Feldsperling erheblich abgenommen hat und teilweise sogar ganz verschwunden ist. Warum das so ist, das weiß man ehrlicherweise nicht so ganz genau. Man hat Vermutungen, aber genaue Untersuchungen dazu gibt es noch gar nicht. Jetzt hat sich eine Arbeitsgruppe um Professor Eckhard Gottschalk von der Universität Göttingen gemeinsam mit Forschenden der Veterinärmedizinischen Universität Gießen daran gemacht, dieses Rätsel zu lösen oder ihm besser gesagt auf den Grund zu gehen. Dafür werden aber Daten benötigt. Feldsperlinge nehmen gerne auch Nisthelfen im Feld an, natürlich nicht im Wald, die Art kommt im Wald gar nicht vor. Aber sollten Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, über langjährige Nistkastendaten von Feldsperlingen verfügen oder über andere Beobachtungen, die sich über einen längeren Zeitraum auf einer definierten Fläche abgespielt haben, dann wäre es prima, wenn Sie dieser Forschungsgruppe diese Daten zur Verfügung stellen könnten. Als Kontakt haben wir hier unseren langjährigen Autor Dr. Achim Zedler. Wenn Sie also Daten haben, schicken Sie die doch gerne an achim.zedler@web.de. Wir werden diese E-Mail-Adresse und diesen Kontakt zu den Forschenden auch noch in unseren Shownotes verlinken, sodass Sie da ganz einfach Zugang haben. Es wäre schön, wenn Sie den Forschenden und Forschenden mit Ihren Daten Ihre Untersuchung und das Aufklären dieses Rätsels erleichtern könnten. Und damit endet der heutige Podcast. Wir haben zum Schluss zwar keine positiven Nachrichten. Wir hoffen aber, dass Sie trotzdem ganz fröhlich in diesen Monat starten, in den Monat März, den wir jetzt begrüßen dürfen. Das heißt, der Vogelzug, die Brut- und Setzzeit ist in greifbarer Nähe. Ich hoffe, das gute Wetter auch. Fabian, hast du noch was zu sagen?
Nö. Für heute nicht.
Für heute nicht. Wir hoffen, es hat Ihnen auch diesmal gefallen. Geben Sie uns gerne Feedback. Lassen Sie uns wissen, was Sie sich von unserem Podcast wünschen, was würden Sie gerne hören, wen würden Sie gerne hören, und seien Sie das nächste Mal wieder mit dabei. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Das waren die Vögel-News. Weitere Informationen zu den angesprochenen Themen und darüber hinaus finden Sie in unserem Printmagazin, bestellbar unter www.vögel-magazin.de. Wir haben tolle Kennenlernangebote wie ein kostenloses Probeheft oder ein Testabonnement. Schauen Sie gerne mal vorbei, es lohnt sich. Was sich für Sie hoffentlich auch gelohnt hat, ist dieser Podcast hier. Wir würden uns über eine positive Rückmeldung dazu freuen. Das hilft uns und steigert dazu noch die Reichweite. Vielen Dank. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin.